Also ich kann natürlich einen wunderschönen Werbefilm machen und das ist dann sozusagen die Funktion des Lehrers oder des Vaters im Erzählen. Aber wenn ich dann der Marke physisch begegne, also einen echten Touchpoint habe, dann ist das eben ganz etwas anderes. Also wenn ich eben zum ersten Mal in einem BMW sitze und dann Freude tatsächlich erfahre, dann ist das eben für die Marke viel, viel wichtiger als 100 Stunden Werbung, die ich mir reinziehe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Trendforum Retail Academy. In der heutigen Folge treffen wir Martin Schnack. Martin Schnack ist der CEO der Avantgarde, auch AVA genannt. Und die Avantgarde hat schon sehr, sehr viel in den letzten Jahrzehnten im Werbemarkt bewegt. Was genau und was die Pläne für die Zukunft sind, das hören Sie heute. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wenn ihr uns auf den Portalen folgen wollt, einfach ein Abo dalassen. Zusätzliche Informationen haben wir immer unter dem Video oder unter dem Audio-Podcast für euch bereitgestellt. Jetzt würde ich sagen, starten wir los und ich begrüße erstmal Daniel Schnöth. Daniel Schnöth ist der Initiator des Trendforum Retail und wird heute die Gesprächsführung übernehmen. Daniel, wie geht's dir heute?
Ich freue mich, dass wir heute Martin Schnack bei uns im Podcast haben. Dein Werdegang hat mich selber auch sehr überrascht. Es beginnt ja schon vor 30 Jahren. Vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen was zu deiner Person und wie du dazu gekommen bist, wo du heute stehst. Also dann auch aus der Messe über Marken hin in den Retail und jetzt in die Zukunft.
Ja, also dann will ich mal starten. Wir hatten ja schon mal gesprochen, habe ich das kurz, dann darf ich sogar etwas vorher beginnen, also vor der Messe, was so die erste berufliche Station war. Ich habe nach meinem Abitur, wie man das so macht, ein Studium angefangen, ein Studium der Physik, habe dann mich umgeschaut am ersten Tag bei der ersten Vorlesung und habe, um ganz ehrlich zu sein, die Vorlesung schon vor dem Ende verlassen. Und das war das dann auch mit meinem Studium. Ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ich habe mich zwar für Physik interessiert, aber habe dann auch feststellen müssen in diesen circa 2 Stunden, dass das wahrscheinlich nicht zu den Erfolgen führt, die ich mir so auch beim Physikstudium vorgestellt hatte. Und dann kurze Zeit darauf ergab es sich, dass ich mit ein paar Modedesignern zusammensaß, was dann wirklich eine komplett andere Welt ist als die Welt der Physik. Und in diesen Gesprächen haben mir die Designer davon berichtet, dass sie eigentlich gar keine Chance haben, weil es die großen Modemessen gibt und da kommt man als kleiner Designer, kommt man da gar nicht hin. Und da habe ich gesagt, na gut, da kann man vielleicht was dagegen machen. Machen wir halt selber eine Messe für diese jungen Designer. Und so entstand Avantgarde, so heißt die Firma heute noch. Und Avantgarde war auch der Name dieser Modemesse. Die hat dann, also nachdem ich diese Idee hatte, 4 Monate später, fand die erste Messe tatsächlich statt. Und das haben wir dann, wenn ich mir sage, ich habe das damals mit 2 Partnern zusammen gegründet und über die Jahre ist das Team gewachsen. Wir haben das 6 Jahre lang sehr erfolgreich gemacht. Aber dann nach 6 Jahren haben wir uns ein bisschen gefühlt, wir waren ja alle noch Anfang 20, haben wir uns ein bisschen wie so eine Rock'n'Roll-Band geführt. Wir hatten alles erreicht. Wir waren in den Medien, auf den Titelseiten von Zeitschriften, im Fernsehen und hatten alle halbe Jahr diese Modemesse, wo wir dann viel Beifall auch bekommen haben. Aber irgendwie hatte sich das so ein bisschen für uns selber so ein bisschen totgelaufen. Es war so erfolgreich wie nie, aber wir haben gesagt, jetzt hören wir auf. Also wie eine gute Band muss man sich dann auch auflösen. Ja, es gibt ja Bands, die das nicht tun und heute noch erfolgreich sind, aber so wollten wir nicht enden und haben gesagt, wir hören sozusagen auf dem Höhepunkt auf. Aber wir machen irgendwas weiter und weiter gemacht haben wir, dass wir Leute gut unterhalten, weil diese Avantgarde-Modemesse hatte noch eine Besonderheit. Sie war nämlich offen für jedermann. Normalerweise sind ja Messen geschlossen, nur für Fachpublikum, aber wir haben gesagt, wir machen das offen und man konnte dort auch Kleidung kaufen. Das war damals revolutionär und ein gesellschaftliches Ereignis. Und das haben andere Marken, haben das gesehen, oder nicht andere Marken, sondern große Marken aus dem Automobilbereich wie BMW und auch Philip Morris als Zigarettenmarke. Die haben gesehen, wie wir da ein interessantes Publikum ansprechen. Die sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, könnt ihr uns nicht auch bei unseren Marketingaktivitäten helfen? Und habt ihr gute Ideen, wie man ein interessantes Zielpublikum anspricht? Wir hatten diese guten Ideen scheinbar, denn sehr schnell hat sich dieses Agenturbusiness bei uns entwickelt. Und dann sind wir sozusagen aus der Eigenveranstaltung in den Eventbereich vorgedrungen. Damals hieß das noch gar nicht Event, sondern Veranstaltung oder Party. Dann gab es dieses Wort Event, was heute in aller Munde ist. Und wir waren dann auf einmal eine Eventagentur, die über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Wir sind dann ab den 2000er Jahren auch ins Ausland gegangen, also nicht nur mit einzelnen Events, sondern auch mit Niederlassungen. Heute haben wir Büros in China, in Dubai, in Brasilien, um jetzt nur einige Büros zu nennen, und auch in vielen europäischen Standorten, und haben dort arbeiten für viele große Unternehmen im Bereich Ansprache von spezifischen Zielgruppen im One-to-One. Also One-to-One heißt Live-Kommunikation, was jetzt auch so ein neues Schlagwort vielleicht ist. Und diesen Bereich haben wir über jetzt mehrere Jahrzehnte immer weiter vorangetrieben. Wir sind in diesem Bereich Deutschlands größte Agentur und sehen uns dem Namen Avantgarde sozusagen entsprechend auch nach wie vor als Vorreiter. Und als Vorreiter haben wir natürlich in den letzten Jahren zwei Themen sehr stark fokussiert. Das eine Thema ist die Digitalisierung und auch die Frage, wie kann ich denn diese Live-Begegnung messen? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und das zweite Fokusthema in den letzten Jahren ist der Bereich Retail, denn Retail, also der physische Retail, ist ja auch nichts anderes, wenn er denn gut gemacht ist, als eine Begegnungsstätte von Marken und Menschen. Und wenn ich habe ja schon gesagt, wenn Retail gut gemacht ist, dann ist es also eine positive Begegnungsstätte. Aber wir alle kennen ja auch aus unseren persönlichen Erfahrungen die negativen Begegnungen. Und heute beraten wir nicht nur Unternehmen, sondern wir haben komplett Lösungen für Marken, wie diese Retail-Erlebnisse aussehen können. Oder nicht nur Retail-Erlebnisse, sondern wie der Retail der Zukunft oder der Gegenwart aussehen sollte.
Du hast ja, glaube ich, jetzt auch aktuell ein Buch rausgebracht, was dieses Thema bedient. Und da bringen wir es einfach mal auf den Punkt: Experience first. Das heißt also, du siehst den Handel der Zukunft unter dem Begriff oder der Begrifflichkeit Experience first, und das Ganze auch erlebbar zu machen.
Ja, also wir können einfach das Wort Experience mal als Erlebnis übersetzen. Und zunächst einmal kann das jeder für sich selber vielleicht ganz gut beurteilen. Wir sind ja als Menschen in unserer Identität Summe unserer Erlebnisse. Und wir sind eben nicht die Summe dessen, was wir uns irgendwo angelesen haben, was uns vielleicht Lehrer erzählt haben oder unsere Eltern erzählt haben. Und wir sind schon gar nicht die Summe der Produkte, die wir in unserem Leben gekauft haben. Sondern wir sind im Kern die Summe unserer Erlebnisse. Also wenn unsere Eltern gesagt haben, fasst das nicht an, dann haben wir es halt irgendwann mal angefasst und haben es erlebt. Und das war dann auch bleibender als die Warnungen der Eltern. Und vielleicht haben wir auch manche Dinge später im Leben angerührt oder ausprobiert, wo uns auch vorher gesagt wurde, mach das besser nicht. Auch dort diese Erlebnisse sind bleibend. Und ich will gar nicht über Urlaubserlebnisse und all die Themen, Geburt von Kindern und so weiter. Das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Und was Identität stiftet. Also das jetzt mal aus dem ganz persönlichen Bereich. Wenn man das jetzt für Marken oder auf Marken überträgt, gilt genau das Gleiche. Also ich kann natürlich einen wunderschönen Werbefilm machen und das ist dann sozusagen die Funktion des Lehrers oder des Vaters im Erzählen. Aber wenn ich dann der Marke physisch begegne, also einen echten Touchpoint habe, dann ist das eben ganz etwas anderes. Also wenn ich eben zum ersten Mal in einem BMW sitze und dann Freude tatsächlich erfahre, dann ist das eben für die Marke viel, viel wichtiger als 100 Stunden Werbung, die ich mir reinziehe. Und deswegen ist dieses Credo Experience First für uns eine Selbstverständlichkeit für Marken. Und wenn ich an den Bereich Retail denke, dann ist natürlich auch ganz offensichtlich, dass das eine Chance ist, für Marken Erlebnisse für den Kunden anzubieten oder diese Erlebnisse mit dem Kunden und für den Kunden zu kreieren.
Du hast das Wort Touchpoints gebracht. Ich habe so zwei Fragen auf der Lippe, weil Frage Nummer eins, wie kann man Erlebnisse messen? Und das zweite Wort war der Begriff Touchpoints. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal den Laden, also das Store-Konzept von Eikos, wo es dann im Prinzip sechs verschiedene Touchpoints gibt. Wie geht ihr denn da voran, solche Touchpoints zu kreieren? Also wo ist der Startpunkt, wo ist der Endpunkt? Und wie erzeugt ihr dann an diesem Punkt jeweils das Erlebnis? Und dann die Frage, ist sie denn messbar? Weil Umsatz pro Quadratmeter gilt ja nicht mehr.
Richtig, also Umsatz pro Quadratmeter kann nicht die einzige Messgröße sein. Es ist natürlich in der Realität immer noch eine Größe, die einen gewissen Standard definiert. Aber für uns geht es viel eher um Erlebnis pro Kubikmeter sozusagen. Das wäre eigentlich die Einheit, die wir gerne einführen würden. Und um die Frage der Messbarkeit zu beantworten, da gibt es vielfältige Tools. Zunächst einmal ganz, ganz offensichtliche Antworten, wie lange ist jemand in einer Verkaufsfläche. Dann kann ich sagen, wie lange findet ein Verkaufsgespräch statt. Und dann, das ist schon mal offensichtlich, dass natürlich oder sprechen wir gar nicht von Verkaufsgespräch, sondern von einem Gespräch mit der Marke. Der Verkäufer wird ja in jedem Fall als Vertreter der Marke begriffen. Um vielleicht auch noch ein anderes Beispiel dort zu sagen, wir alle kennen die Situation aus dem Urlaub. Man ist in einer ganz entspannten Situation, sitzt an der Bar und irgendwann relativ, leider sind wir Menschen so, relativ am Anfang schon, frage ich also den Menschen, der neben mir sitzt, oder den ich jetzt vielleicht den zweiten Tag dort kennengelernt habe, ich weiß jetzt schon, wie der heißt, sage ich, wo arbeitest du denn? Und der Mensch sagt dann, ja, ich arbeite bei der Firma Siemens oder bei der Firma BMW. So, je nachdem, wie mir dieser Mensch jetzt sympathisch oder auch vielleicht unsympathisch ist, übertrage ich das automatisch, ob ich will oder nicht, auf das Unternehmen. Also nehmen wir jetzt mal an, das ist ein total netter, sympathischer Typ und ich habe schon vorher eine positive Einstellung zu der Marke Siemens gehabt. Dann gilt in dem Moment, aha, ich werde jetzt bestätigt, ganz klar, typisch, tolles Unternehmen, tolle Leute. Jetzt sitzt auf der anderen Seite dieser Unsympath von BMW, also jetzt nichts gegen BMW, aber ich mache es jetzt mal als Gegenbeispiel sozusagen. Und der Unsympath, der bei BMW arbeitet, der zerstört jetzt entweder mein positives Bild, was ich von BMW hatte, oder er bestätigt das negative Bild, ah ja, typisch Blinker links und Überholspur. Also solche Stereotypen, die man vielleicht schon hat, die werden dann durch so eine Situation noch bestätigt. Im Handel kann ich das viel, viel stärker kontrollieren oder ich sollte als Marke das viel, viel stärker kontrollieren. Das spricht eben sehr stark für Markenstores, wo ich es viel, viel besser steuern kann und eben nicht unbedingt für das Kaufhaus, wo ich ein Vollsortiment habe, aber als Marke dann untergehe und trotzdem das Image sozusagen übertragen wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich verstehe, dass in dieser Interaktion mit dem Menschen ein hoher Wert ist. Also deswegen ein Verkaufsgespräch wäre schon für mich von der Begrifflichkeit verkehrt. wir sollten viel mehr von einem Gespräch mit der Marke ausgehen, weil der Verkauf muss heute nicht mehr zwangsweise im Brick and Mortar stattfinden, sondern kann zu Hause hinterher auf dem Sofa stattfinden. Aber das Bild von der Marke wird eben durch dieses Gespräch geprägt und deswegen, das ist jetzt so eine für uns auch bei IQOS ganz wichtigen Themenfelder, für uns ist es geradezu wichtig, dass ein Gespräch lange dauert und nicht kurz ist. Das geht natürlich gegen den Umsatz pro Quadratmeter, weil ich mit der Länge der Gespräche mir jetzt automatisch sozusagen die Möglichkeit abschneide, die nächsten Leute in ein Gespräch zu verwickeln. Und das Gespräch ist, da geht es eben wirklich darum, das Gegenüber zu verstehen und die Verbindung dann zur Marke herzustellen. Und das ist ein Beispiel, aber natürlich gibt es auch noch viele andere Themen der Messbarkeit, die wir teilweise schon installiert haben, aber auch Themen, die wir bei uns in der digitalen Entwicklung noch haben.
Also ich finde das ja super spannend. Ich habe letztens auch gesagt, also viele Marken haben den Kontakt zum Kunden verloren, weil sie ja im Prinzip in der Vergangenheit immer nur die Ware hineingedrückt haben. Also ohne Sinn und Verstand. Das sieht man vor allem in der Fashionbranche, wie die Fehler da auch gemacht worden sind. Ich komme natürlich auch aus dem Konzernwesen, habe festgestellt, wie wir dann irgendwann mal von 30 Quadratmeter pro Mitarbeiter auf 2000 Quadratmeter pro Mitarbeiter gekommen sind. Und im letzten oder im vorletzten Jahr hat dann jemand gesagt von einem großen Konzern, wir werden jetzt massiv Mitarbeiter einsetzen und gehen dann auf 1200 Quadratmeter pro Mitarbeiter. Ich meine, da lege ich mich schon weg. Ihr habt natürlich eine Konsequenz geschaffen. Ihr habt gesagt, pass mal auf, vielleicht ist auch der Weg der Marke auf die Fläche zu lang, um das Personal auch entsprechend, das Herzblut zu vermitteln, dass sie auch entsprechend arbeiten. Das heißt, ihr habt zusätzlich diesen Servicebaustein Personal mit eingebaut in eurem Servicepaket.
Ja, also grundsätzlich unser RaaS-Angebot, also Retail as a Service, ist wirklich ein Komplettpaket von der Miete oder erstmal der Suche der richtigen Ladenfläche bis zum Ausbau der Ladenfläche, Design der Ladenfläche, bis hin eben zur Personalauswahl, Personalschulung und auch Personalgestellung. Komplettangebot deshalb, weil viele Marken, die jetzt auch vielleicht sehr kurzfristig in den Retail reinkommen wollen, die können sich so eine Infrastruktur gar nicht aufbauen, auch gar nicht leisten. Und unser Angebot ist dann eben so, dass eine Marke, die zu uns kommt, für die können wir auch innerhalb von 2 Monaten in 10 deutschen Städten einen Pop-up-Store für 2 Monate aufmachen, als Komplettlösung. Und wir sagen nicht, wir mieten dir die Fläche nur an, jetzt musst du selber machen, sondern wir machen das eben komplett. Plus die Ware muss der Kunde noch liefern, aber den Rest auch Kassensysteme und so weiter, das kommt dann alles von uns. Und jetzt habe ich aber ganz, deine eigentliche Frage war, glaube ich, wie wichtig das Personal ist. Das hatte ich schon gesagt, Personal ist ein wichtiger Baustein, aber nicht der einzige Baustein. Weil auch da wieder ein Beispiel, was viele sicherlich gut nachvollziehen können, vor allem jetzt etwas klischeehaft, vielleicht auch die weiblichen Zuhörer, wenn man in einer High Street, egal wo auf der Welt, einen Fashion Store betritt, dann kann man blind sein oder die Augen schließen und als Käuferin oder Käufer wird man instinktiv nach wenigen Sekunden spüren, in welcher Markenwelt man ist. Also die Art und Weise, wie man angesprochen wird, aber auch wie der Laden riecht, wie vielleicht eine Musik im Hintergrund ist, all das wird mir einen Hinweis darauf geben, in welcher Markenwelt ich mich befinde. Und die Luxus- oder die Fashion-Industrie im Luxusbereich ist da sehr, sehr weit und sehr, sehr gut. Aber das gilt natürlich auch für einen Apple Store oder für einen Adidas Store. Also ein Adidas und ein Nike Store, die sind einfach unterschiedlich. Und ich werde ganz klar die Marke in der jeweiligen Welt eben wiedererkennen. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass die Markenwelten so klar auch abgrenzbar sind, dass es nicht der Beliebigkeit endet, sondern dass ich ganz klar sehe, hier bin ich bei meiner Marke und das ist die Marke, mit der ich mich verbinde. Das ist die Schuhmarke, die mich mein Leben lang begleiten wird. Und wenn ich dann Fehler mache, dann kann es eben ganz schnell auch mal vorbei sein und dann ist eine andere Marke auf einmal relevanter. Und Retail ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein bei dieser Markenbildung, weil es ein offensichtlicher Touchpoint ist.
Ich habe vielleicht jetzt nochmal eine Frage, weil du natürlich auch immer von diesen Marken sprichst und Brand Spaces. Ich gehe jetzt mal so in den klassischen Einzelhandel rein. Ist der dann gestorben? Also einfach mal so vor diesem Hintergrund. Ich möchte mir eine Hose einkaufen und dann gehe ich halt zur Größe 102, weil da finde ich meine Hose und da sind die ganzen Marken gemischt. Da fühle ich mich wohl. Wenn ich in so ein Shop-in-Shop-Kaufhaus reingehe, wo da Marke A, Marke B, Marke C ist, dann muss ich einen Kilometer ablaufen, um die richtige Marke zu finden. Du siehst das jetzt nicht nur eintönig auf Marken bezogen, sondern man kann dieses Konzept Experience auch auf solche klassischen Formate übertragen. Sonst stirbt ja der Einzelhandel.
Ich habe jetzt erstmal für die Marke erklärt, weil es da ganz offensichtlich ist, aber auch der klassische Einzelhändler, der ein großes Sortiment hat und auch von dem Sortiment lebt, hat aus meiner Sicht eine Zukunft, wenn er versteht, was der Käufer will. Und da ist natürlich dann gerade die Beratung. Viele Leute wollen eben nicht nur eine Marke haben, sondern sie wollen aus einer größeren Auswahl sich das Richtige auswählen und brauchen dafür Beratung. Und wenn es aber sozusagen dort dann kein Verkäufer mehr ist, und ich habe zwar eine Riesenauswahl, auch bei der Größe 102, aber weiß halt nicht, was die Unterschiede sind, dann macht der Laden dann tatsächlich keinen Sinn mehr. Und ich muss immer schauen, was kann ich auf der Fläche besser als Zalando oder Amazon? Das ist ja die ganz klare Frage. Und das ist nicht damit beschränkt, dass ich jetzt nur sage, ich habe 50% des Sortiments und das Shoppen an sich ist das Erlebnis. Das ist zu kurz gesprochen.
Ich würde da ganz gern nochmal eine Frage stellen, die sich mit der jetzigen Situation beschäftigt. Wir haben ja jetzt ein Vakuum. Keine Erlebnisse sind wirklich mehr so offen, frei möglich. Ihr habt schon ganz viel Erfahrung gesammelt, was Erlebnisse bewirken können. Wie kann so eine Zukunft aussehen, wenn so Beschränkungen jetzt noch länger da sind, wie wir mit der Covid-19-Krise jetzt gerade haben, wo Menschen nicht mehr so wirklich in so einen engeren Kontakt treten können, damit auch nicht mehr in so einen Kontakt mit der Marke treten können? Ich weiß, das ist eigentlich das Schlimmste, was man erlebt als Enabler von Erlebnissen. Ich bin selber da auch recht betroffen mit meinen E-Sports-Events, die gerade nicht mehr stattfinden. Aber was ist das, was ihr seht, was ihr als Vision habt, was dann auch Erlebnis vielleicht noch wichtiger macht, noch wertiger macht oder wo man nochmal andere Möglichkeiten des Erlebnisses hat?
Ja, also grundsätzlich erstmal in einer Welt der Verbote oder der, nennen wir es jetzt mal Versammlungsverbote, werden Erlebnisse natürlich noch mal wichtiger, weil sie seltener werden. Also die Möglichkeit, sich dann zu treffen, wird als viel, viel intensiver erlebt. Das erste Mal wieder in die Stadt zu gehen und zu shoppen, das erste Mal wieder zu einem Fußballspiel zu gehen, das wären dann ganz entscheidende Erlebnisse. Man kennt das aus Diktaturen, wo ganz vieles beschränkt war. Ich war kurz vor Covid-19, noch Anfang des Jahres in Saudi-Arabien. Da gibt es jetzt, mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr offen, aber es gab erst seit Ende letzten Jahres Kinos. Die Kinos haben 24 Stunden geöffnet gehabt, weil so ein hoher Nachholbedarf war und Kino als Erlebnis so neu war, dass die Kinos, die aufgemacht haben, 24 Stunden tatsächlich offen hatten und alle Vorstellungen waren ausverkauft. Das heißt, dass dieses Grundbedürfnis nach Erlebnissen das wird bleiben und wird sich immer einen Weg finden. Im Moment leider manchmal auch ein Weg, der so nicht ganz legal ist, was dann unschön ist, wenn sich 100 Leute privat treffen und privat feiern. Das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, aber man sieht, wie stark dieses Bedürfnis ist. Der zweite Aspekt, der mir auch ganz wichtig ist, ist, dass die digitalen Möglichkeiten das Erlebnis auch unterstützen können. Also es gibt auch im Bereich Shopping, eröffnen sich durch digitale Möglichkeiten Dinge, die mehr sind, als einen Warenkorb bei Amazon zu füllen. In China ist es jetzt ja sehr en vogue, so Personal Shopper zu haben, die dann in virtuellen oder auch tatsächlichen Shoppingflächen für mich einkaufen, das dann anprobieren und ich schaue mir das Ganze an. Also solche Konzepte, die Hybrid-Konzepte sind, die, glaube ich, haben auch eine Zukunft. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade auch der Einzelhandel, der sich nach neuen Lösungen suchen muss, dass der auch zu den Leuten kommen kann. Ja, also warum muss es immer so sein, dass ich zum Shop gehe, warum kommt nicht auch mal der Shop zu mir? Und da ist natürlich dann auch wieder die Person wichtig, der Berater, der zu mir kommt und die Dinge mir nach Hause bringt, die mir dann auch passen und gefallen.
Bei dem Thema digital gegen physisch sehe ich immer digital so als so eine Brücke für ein echtes physisches Erlebnis. So komplett im digitalen Leben wollen wir ja auch alle nicht. Was sind da für Möglichkeiten, auch dann Dinge zu verlängern, Erlebnisse zu verlängern? Seid ihr da auch in der Expertise schon von euren Kunden gefragt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ein tolles Erlebnis geschaffen, wir haben auch jemanden vielleicht dann mit einer Marke sehr gut beeindrucken können oder ein Erlebnis schaffen können, was den an der Marke hält und all das, was danach noch an Touchpoints kommt, seid ihr da auch in der Profession gefragt?
Ja, also das ist ganz klar. Wir sprechen hier von Journeys und das ist jetzt nicht so, dass sie an der Ladentür sozusagen anfängt und wenn der wieder rausgeht, dass es dann vorbei ist, sondern für Marken wird es darum gehen, jeden Touchpoint optimal auszusteuern und auch ein gleichbleibendes Erlebnis zu schaffen. Also nehmen wir jetzt mal das ist immer das Wunderbeispiel Apple, aber da ist es tatsächlich sehr offensichtlich. Apple hat ein paar Prinzipien in der Markenkommunikation und auch in dem Markenerlebnis. Und das ist zum Beispiel es muss immer einfach sein. Also deswegen, derjenige, der Kinder hat, der weiß das. Ein schon einjähriges Kind kann man Apple iPhone in die Hand geben und intuitiv funktioniert. Aber so schaut auch die Verpackung aus und auch ein Event, wenn ich ein neues Produkt vorstelle, ist kein Feuerwerk, da passiert kein Feuerwerk auf der Bühne, sondern da steht ein Mann, und zwar, der ist heute nicht mehr Steve Jobs, aber steht einer auf der Bühne und holt ein Gerät raus und sagt, und das ist jetzt neu. Und diese Einfachheit ist einfach ein Prinzip, was sich bei Apple durchzieht. Das muss nicht oder bei Apple darf es nie kompliziert und groß erklärungsbedürftig sein. Und so sollten andere Marken das auch begreifen, auch in der Verlängerung. Und wir beschäftigen uns damit. Offensichtlich ist natürlich, ich kann Leute einladen in einen Event. Das kann ich über eine mobile Kommunikation zum Beispiel machen, wenn die Leute im Umfeld des Shops sind, dass ich sage, hier gibt es jetzt für dich etwas, also entweder jetzt ein Voucher, was jetzt sehr einfach wäre, oder wir würden uns freuen, wenn du uns besuchst. Wir können Kaffee zusammen trinken, muss gar keine Verkaufsgeschichte sein. Und dann kann ich den Moment, den ich dort erlebe, vielleicht jetzt über ein Foto festhalten. Das Foto kann ich dann im späteren Verlauf, einen Tag später, dem nach Hause schicken zum Beispiel. Und so verlängern sich Journeys und die Marke wird zu einem permanenten und ständigen Begleiter.
Dazu habe ich noch eine Frage. Das Konzept von The Latest sieht ja vor, dass 100 Produkte auf einer Erlebnisfläche präsentiert werden und man hat die Möglichkeit, das erste Mal auch in Kontakt mit einem Produkt oder auch einer Marke zu kommen. Ist das vielleicht auch dieser Grund, warum ihr das Konzept so gewählt habt, dass ihr dann von Anfang an auch mithelfen könnt, so eine Marke zu entwickeln, den Charakter vielleicht dann auch erstmal zu finden und zu ergründen? Oder was hat es mit diesem Prinzip von The Latest auf sich?
Ich glaube, bei The Latest geht es tatsächlich darum, Marken die Chance zu geben oder Produkten die Chance zu geben, in den physischen Kontakt mit Konsumenten zu kommen. Denn online ist das Ganze ja, ich schaue mir das an, ich kann das vielleicht heute mir von 360 Grad betrachten und drehen, ich kann die Farben ändern, aber ich habe es ja nicht in der Hand gehabt. Und allein dieses Gefühl, ein Produkt mal in der Hand zu haben oder gar auszuprobieren, ist natürlich fantastisch. Und wir wollen sehr vielen Marken die Chance geben, eben diese physische Präsenz zu haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige dieser Marken dann langfristig über eigene Store-Konzepte nachdenken oder auch in den schon in den klassischen stationären Handel dann sich mitvertreiben lassen.
Ich habe vielleicht nochmal, ich musste jetzt gerade aufstehen, ich musste nochmal ganz schnell was schauen, weil du das Thema nochmal der Customer Journey angebracht hast. Also ich finde, ihr macht das absolut super. Ich bin total begeistert. Wir hatten letztens auch eine Diskussion über dieses neue Shopping oder das Shopping-Erlebnis der Zukunft, das sogenannte Endless Aisle. Wie beschäftigst du dich mit diesem Thema?
Ja, das sind, also ich würde sagen, grundsätzlich alle Themen, die den Status quo verändern, sind für uns spannend. Wir versuchen, viele Themen auch auszuprobieren, also auch mit unseren Kunden, also das ist ja Eikos schon angesprochen, eine permanente Verabredung, dass wir jeden Monat neue Sachen ausprobieren, weil das Thema darf nie oder der Status quo ist immer nur für einen Moment richtig und gut, und wir wollen das Thema permanent vorantreiben. Wir haben ja auch eine Verantwortung, glaube ich, also eine gesellschaftliche Verantwortung für die Innenstädte in Deutschland. Wenn der Retail sterben sollte, was bedeutet das für die Innenstädte? Also deswegen wird es darum gehen, den Retail oder nicht nur den Retail, sondern grundsätzlich die Frage, was passiert auf diesen innerstädtischen Flächen, dass wir dafür Antworten finden. Retail ist eine Antwort, ein sich verändernder Retail ist eine Antwort. Aber die Gastronomie steht vor großen Fragen. Also die Vorstellung, jetzt immer noch ein Coffeeshop und die Kaffeebar im Store, das kann es nicht sein. Kinos, wissen wir, haben große Probleme. Aber es gibt andere Bereiche, wurde schon angesprochen, E-Sports zum Beispiel. Das ist für mich etwas, was im Moment noch kaum stattfindet. Sehe ich ein riesiges Zukunftspotenzial auch. All das sind Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Wir sprechen auch mit Kommunen über die Frage, wie schaut die Innenstadt im Jahr 2030 aus?
Ich habe eine Zeit lang auf dem Bauernhof gelebt, in Miete. Und der alte Bauer sagte dann immer zu mir, Gott hab ihn selig. Was die Leute heute einfach nicht beherrschen ist, man muss jedes Jahr, man muss sich permanent, ja, muss man sich praktisch mit seinem Gut beschäftigen und es am Laufen halten. Also man muss jedes Jahr 10% seines Gewinns nehmen und muss es wieder reinvestieren. Also das ist eine uralte Regel, haben die Bauern schon eingehalten. Und er hat darüber sich tierisch aufgeregt, dass das heute keiner mehr tut. Da wird immer nur weggepackt und man versucht Geld zu verdienen. Aber dieses Endless Aisle, also dieses permanente und Arbeiten am Produkt mit der Marke, mit den Konsumenten, glaube ich, das habt ihr mit Retail as a Service sehr, sehr gut im Griff. Das wäre mal so mein Resümee und ich bin gespannt auf alles, was von euch kommt. Vielen Dank.
Herzlichen Dank an euch.
Vielen Dank auch an euch. Das waren ganz, ganz interessante Insights jetzt von Martin Schnaak, dem CEO der Avantgarde aus München, aber auch weltweit tätig im Thema neue, einzigartige Erlebnisse zu schaffen. Ich bin schon gespannt, welche Erlebnisse jetzt als nächstes auf uns warten. Was wir angesprochen haben, The Latest, ist ein neues Retail-Konzept. Hier habt ihr dann auch alle Infos bei uns im Text zu dem Thema The Latest. Und ich denke, wenn man in Berlin ist, sollte man da ab November auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich freue mich, wenn ihr uns gewogen bleibt und vielleicht ein Abo dalasst, um uns weiterhin zu hören. Wenn unsere Themen gefallen, freuen wir uns auch auf ein Feedback von euch. Natürlich auch, wenn es nicht gefällt. Und falls ein Kontakt zu unseren Ansprechpartnern, zu unseren Podcast-Gästen gewünscht ist, einfach mal eine Nachricht dalassen. Und wir freuen uns drauf, hier den Kontakt auch herstellen zu dürfen. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Heiter weiter.